Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, als ich neulich im Drogeriemarkt vor den Regalen stand, da fiel mir ein Produkt auf. Jetzt neu, 3 in 1, für Körper, Gesicht und Haare. Eine Seife für alles? Wie können 3 Bestandteile zusammenkommen, damit es eine gute Wirkung gibt? Beim Duschgel schaue ich einfach auf die Rückseite der Verpackung nach, was da so alles drin ist. Aber die Zusammensetzung der Inhaltsstoffe für den heutigen Sonntag Trinitatis, 3 in 1, lässt sich nicht so einfach irgendwo ablesen. Deshalb möchte ich dieses 3 in 1 gern mit Ihnen etwas näher betrachten. Dass Gott 3 in 1 ist, ist für uns nichts Neues. Das überrascht uns nicht und wir sprechen das ja regelmäßig im Glaubensbekenntnis, so wie eben auch. Aber Gottes Dreieinigkeit bleibt häufig blass, weil es schwer ist, sie mit Leben zu füllen. Ich möchte Ihnen heute Morgen vom Schöpfer des Himmels und der Erde erzählen, der sich in Christus als kleiner Mensch, als Kind ganz klein gemacht hat, um in diese Welt zu passen und um uns von unserer Schuld zu erlösen. Und der sich im Heiligen Geist als Gott der Nähe, der jeden Menschen berühren kann, noch kleiner macht, um in unseren Herzen eine Wohnung zu finden und uns das ewige Leben im Himmel verheißt. Um zu verstehen, wie es zu der Vorstellung von der Trinität Gottes gekommen ist, müssen wir uns durch das Neue Testament hindurch auf die Suche machen. In diesem Teil der Bibel gibt es zwar noch keine ausgeprägte Lehre von der Trinität, aber es gibt ein ausgeprägtes Suchen danach, wie Gott und Christus zueinander stehen. Ganz intensiv hat sich der Evangelist Johannes in seinem Evangelium mit diesem Geheimnis auseinandergesetzt. Gleich im 1. Kapitel schreibt er: Am Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort. Aus diesem Zusammenhang wird deutlich, dass mit diesem Wort Christus gemeint ist. Er war schon bei der Schöpfung bei Gott. Und diese Botschaft, dass Christus bei Gott ist und Gott selbst Christus ist, zieht sich wie ein roter Faden durch das Evangelium. Im 10. Kapitel nennt Jesus Gott zwar immer Vater, aber zugleich sagt er: Ich und der Vater sind eins. Oder: Damit ihr wisst, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Oder im 14. Kapitel: Das Wort, das ihr hört, ist nicht mein Wort, sondern das des Vaters, der mich gesandt hat. Das ist für uns schwer zu verstehen. Damit müssen wir uns intensiv auseinandersetzen. Wir bekennen ja im Glaubensbekenntnis, dass wir an Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist glauben. Dieses Gesprochene bzw. Gehörte aber in uns tatsächlich zu verinnerlichen und ganz nachzuspüren, das ist die große Herausforderung an uns. Aber wie können wir die Trinitatis Zeit wirklich begreifen? Dieses Geschenk Gottes an uns ist höher als all unsere Vernunft. Auch der Evangelist Johannes ringt darum, das Geheimnis zu ergründen, dass Christus und Gott nicht zu trennen sind und doch faktisch getrennt sind. Christus als Mensch auf der Erde, der mit seinen Anhängern gefeiert, gelacht, gegessen, aber auch mitgelitten und geweint hat. Jesus Christus, der barmherzig war, geheilt und gepredigt hat und seinen Nächsten zugewandt war. Jesus, der Bruder, der meine Lasten mitträgt. Gott als Vater im Himmel, der Schöpfer, der mir das Leben schenkte. Und als drittes spricht das Evangelium vom Heiligen Geist, den Christus als Tröster und als Pfand für das versprochene Leben bei Gott sendet. Der Heilige Geist schenkt mir Lebensmut und Hoffnung. Das Reden vom Heiligen Geist verbindet übrigens das Alte und das Neue Testament. Schon bei der Schöpfung ist der Geist Gottes da und schwebt über den Wassern der Urflut. Und der Geist Gottes wird wirksam in den Propheten, wenn sie Gottes Wort verkündigen. Niemals wäre ein frommer Jude, der die Bibel liest, auf die Idee gekommen, das sind zwei Götter. Sondern es war immer klar, es ist der Geist des einen und einzigen Gottes. Und er ist, wie wir im Neuen Testament lesen, nicht nur in Christus, sondern auch in einem jeden von uns. Im Johannesevangelium findet sich der wichtige Satz: Gott ist Geist. Hier werden Gott und Geist in eins gesetzt. Auch der Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus, aus dem unser heutiger Predigttext stammt, ringt mit dem Geheimnis des Verhältnisses von Gott, Christus und Geist. Da der Lesungstext ein bisschen länger ist, dürfen Sie gerne sitzen bleiben. Ich lese aus dem ersten Kapitel des Epheserbriefes die Verse 3 bis 14. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Geist erfüllt ist. Im Himmel hält er ihn für uns bereit, denn wir gehören zu Christus. Weil wir zu ihm gehören, hat Gott uns bereits erwählt, bevor die Welt erschaffen wurde. Denn wir sollen heilig und makellos vor ihn treten in der Liebe. Er hat uns im Voraus dazu bestimmt, seine Kinder zu werden. Durch Jesus Christus hat er uns dazu gemacht und zu ihm sollen wir gehören. So gefiel es Gott und das war sein Wille. Das geschieht zum Lob seiner herrlichen Gnade, die hat er uns durch den geschenkt, den er liebt. Weil wir zu ihm gehören, schenkt Gott uns durch sein Blut die Erlösung. Damit schenkt er uns zugleich die Vergebung unserer Verfehlungen. So reich ist seine Gnade. Er gewährt sie uns über jedes Maß hinaus und schenkt uns alle Weisheit und Einsicht. Er hat uns das Geheimnis seines Willens offenbart. So gefiel es ihm und so hatte er es beschlossen. Durch Christus sollte die Zeit erfüllt werden. Unter Christus als dem Haupt sollte alles zusammengefasst werden im Himmel und auf der Erde. Weil wir zu Christus gehören, wurden wir als Erben eingesetzt, so wie Gott es für uns im Voraus bestimmt hat. So hat er es beschlossen, der ja alles bewirkt. Nach seinem Willen sollte es geschehen, denn wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen, wir, die schon zuvor auf Christus gehofft haben. Weil ihr zu ihm gehört, hat Gott auch euch sein Siegel aufgedrückt. Dieses Siegel ist der Heilige Geist, den er versprochen hat. Denn ihr habt die Verkündigung der Wahrheit gehört, die gute Nachricht von eurer Rettung. Ihr habt diese Botschaft im Glauben angenommen. Der Heilige Geist ist der Vorschuss auf unser Erbe bei Gott, bis Gott uns als sein Eigentum endgültig erlöst. So dient das alles dem Lob von Gottes Herrlichkeit. Von Gott wird hier gesagt, dass er der Vater von Jesus Christus ist. Durch Jesus Christus hat er uns gesegnet mit allem Segen, der von seinem Heiligen Geist erfüllt ist. Durch seinen Segen zeigt er uns seine besondere Zuwendung zu allen Geschöpfen. Gott hat uns schon im Blick, als die Welt noch nicht erschaffen war. Er hat schon vorher bestimmt, dass wir seine Kinder sind und durch Jesus Christus zu ihm gehören. Wir werden durch Christus zu Töchtern und Söhnen Gottes. Unsere Antwort darauf ist, Gottes herrliche Gnade zu loben und dankbar zu sein für seine liebevolle Zuwendung, die er uns Menschen ohne Vorbehalt schenkt. Gott ist sich selbst nicht zu schade, uns so zu begegnen, wie wir es gerade brauchen. Und sein Geist ermächtigt uns, Hoffnung und Liebe zu verkünden und Licht und Frieden zu verbreiten, wo es am meisten gebraucht wird. Im Epheserbrief wird gesagt, dass Christus von Gott geliebt ist und durch seinen Tod am Kreuz unsere Sünden vergeben sind und wir von aller Schuld frei. Vom Heiligen Geist wird in diesem Hymnus gesagt, dass alle, die an Gott glauben, mit ihm versiegelt sind. Im Erklärtext der Basisbibel wird das Siegel als persönlicher Stempel, durch den etwas als Eigentum gekennzeichnet wird, beschrieben. In unserem Predigttext ist es ein Bild dafür, dass wir ja durch die Taufe und somit durch den Zuspruch des Heiligen Geistes zu Gott gehören. Dieser Text ist, wie auch das Johannesevangelium, noch keine Trinitätslehre, aber ein Versuch, das Geheimnis der Beziehung zwischen Gott, Christus und seinem Heiligen Geist in uns zu verstehen. Vielleicht denken Sie jetzt, dass dies alles weit ab von unserer Lebenswirklichkeit, unserer Gegenwart und unseren Problemen ist. Die Sprache dieses Hymnus ist überschwänglich, die Worte poetisch und recht veraltet, aber die Botschaft des Textes ist nach wie vor ganz brandaktuell. In einer Zeit, in der Hass, Verunglimpfung, Mobbing, Niedermachen im digitalen Netz, Egoismus im Straßenverkehr und Gewalt als Mittel der Konfliktlösung alltäglich geworden sind, ist das Handeln Gottes in Christus das Gegenbild. Liebe statt Hass, Wertschätzung statt Verunglimpfung, Zuwendung statt Mobbing, Aufrichten statt Niedermachen, Achtung des anderen statt Egoismus, Gewaltlosigkeit und friedliches Miteinander statt Gewalt. Es ist ganz spannend, wie sich im Laufe der Kirchengeschichte die Trinitätslehre entwickelt hat. 1334 wurde das Hochfest der Heiligen Dreifaltigkeit in der Kirche durch Papst Johannes den 22. verbindlich eingeführt, nachdem es bereits vorher an manchen Orten begangen wurde. Festgelegt wurde es auf den Sonntag nach Pfingsten. Interessanterweise hat es heute bei den Evangelischen mehr Bedeutung als bei den Katholiken. Denn auch die Sonntage, die auf dieses Fest folgen, zählen wir 24 Mal bis im Herbst mit Erntedank, Reformationstag und Ewigkeitssonntag das Kirchenjahr endet. Bei den Zisterziensermönchen gab es nach der Einführung des Trinitatisfestes eine bemerkenswerte Regel. Über die Dreifaltigkeit sollte nicht gepredigt werden, weil die Materie zu schwer und diese auch nicht zu erklären sei. Um das Geheimnis der Trinität verständlich zu machen, hat man schon früh verschiedene Symbole und Bilder zu Hilfe genommen. Augustinus verband Körper, Seele und Geist zu einem Körper. Bei meiner Reise durch Irland begegnete mir immer wieder die Legende des heiligen Patrick. Patrick ist der Schutz- und Nationalheilige aller Iren. Er bekehrte im 5. Jahrhundert nach Christus die heidnischen gälischen Stämme zum Christentum. Dies tat er sehr geschickt. Er benutzte ein dreiblättriges Kleeblatt, um den keltischen Hochkönig die Dreifaltigkeit zu erklären. Die drei Kleeblätter sollten Vater, Sohn und Heiligen Geist symbolisieren, die getrennt, aber doch miteinander zu einer Blüte verbunden sind. Nach dieser lehrreichen Erklärung erlaubte der überwältigte und schließlich sehr überzeugte Hochkönig, dass Patrick das Christentum über die Insel verbreiten durfte. Die Druiden versuchten damals allerdings, diese Lehre lächerlich zu machen, waren aber erfolglos. Als Wertschätzung für das bisher Gewesene ließ Patrick den Stämmen ihre keltischen Symbole, versah sie jedoch zusätzlich mit einem Kreuz. Und seitdem ist das Keltenkreuz in Irland oft zu finden und das Kleeblatt gilt als das Nationalsymbol Irlands. Ich habe ein Gleichnis gefunden, das auch in die neuere Zeit passt. Sie und ich, wir haben vermutlich etwas gemeinsam. Wir nehmen nicht gerade täglich einen Diamanten in die Hand. Aber bestimmt haben Sie schon mal in einer Großstadt vor einem edlen Juweliergeschäft gestanden. Winzige, funkelnde Steine liegen da im Fenster, eingefasst in Gold- und Silberschmuck, und sie sind so teuer, dass nicht mal mehr Preise dran stehen. Aber einen ganz anderen Diamanten kann ich jederzeit in mir tragen. Noch viel größer, schöner, wertvoller und dazu noch diebstahlsicher. Der Diamant ist für mich zum Gleichnis für die Dreieinigkeit geworden. Wie kann das gehen, drei und zugleich eins? Da ist zunächst Gott der Vater. Das ist der Rohdiamant. Unendlich rein, unendlich wertvoll, seit Ewigkeiten schon da. Aber solch ein Rohdiamant hat einen Nachteil. Ich erkenne seine Bedeutung nicht. Und wenn so ein Rohdiamant so unscheinbar vor mir auf dem Weg läge, würde ich einfach weitergehen. Seine Bedeutung erkenne ich erst, wenn der Diamant geschliffen ist. Erst jetzt kommt seine Schönheit und Reinheit zur Geltung. Der Schliff des Diamantens, das ist für mich Jesus Christus. Durch Jesus Christus hindurch wird Gott für uns sichtbar. Durch Jesus Christus erkennen wir Christen erst die Größe, die Schönheit und Reinheit Gottes, so wie durch den Schliff die Schönheit des Diamanten. Aber nur ein Stein und Schliff, das wäre einfach ein wertvoller Gegenstand. Das macht noch keinen Diamanten aus. Seine Faszination entsteht durch sein Feuer, die Lichtstrahlen, die sich in ihm brechen und leuchtend auffunkeln. Das ist das, worüber wir uns freuen und was uns begeistert. Das ist der Heilige Geist. Er ist der funkelnde Lichtstrahl Gottes, der direkt in unser Herz zielt. Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist, das ist der Diamant Dreieinigkeit, dreierlei und doch ein Ganzes. Ob Paulus, der nie selbst versucht hat, die Trinität zu erklären, mit dieser einfachen Erklärung zufrieden wäre? Ich weiß es nicht, aber ich vertraue gern auf das, was er selbst geschrieben hat. Gott hat uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob seiner herrlichen Gnade. Liebe Gemeinde, Duschgel, Kleeblatt und Stein waren heute nur drei kleine Beispiele aus unserem Alltag, die wir uns drei in eins vorstellen können. Jedem und jeder von uns fällt sicherlich eine Situation ein, in der wir zunächst völlig unruhig, unentschlossen und unsicher waren. Mit bestimmten Ereignissen oder Herausforderungen total überfordert. Doch plötzlich, vielleicht auch nach einem aufrichtigen Herzensgebet, erfahren wir Stärke, Hoffnung und eine Idee, welche nächsten Schritte zu tun sind. War da nicht auch einer der drei an unserer Seite? Halten wir Augen und Ohren offen. Wir finden bestimmt weitere Hinweise für Gottes Dreifaltigkeit in unserem Leben. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.